Reko Podcast, der Podcast rund um den Knochen und die Muskeln. Aus der Praxis für die Praxis.
Wie wir in unseren vergangenen Podcasts schon häufig erzählt haben, ist Osteoporose die häufigste Knochenkrankheit im Alter. Sie tritt vor allem bei Frauen nach den Wechseljahren auf. Neben dem Geschlecht spielt vor allem das Alter eine große Rolle für die Entwicklung und Veränderung der Knochendichte. Aber Osteoporose ist keine Frauenkrankheit. Auch bei Männern gibt es Osteoporose. Die Zahlen in der Literatur schwanken etwas, aber man kann in Deutschland von ca. 4 Millionen betroffenen Frauen und 1 Million Männern ausgehen. Und das Lebenszeitrisiko für einen Knochenbruch aufgrund einer Osteoporose liegt bei einem 50-jährigen Mann bei ca. 20%. In puncto Osteoporose werden Männer leider oft stiefmütterlich behandelt. Dabei kann die Osteoporose und ihre Folgen auch bei Männern eine hohe Krankheitsbelastung durch Schmerzen, Bettlägerigkeit und manchmal dauerhafte Immobilisierung und Behinderung bedeuten. Aber darüber hinaus hat eine osteoporotische Fraktur bei einem Mann sogar eine deutlich schlechtere Prognose als die gleiche Fraktur bei einer Frau. Heute wollen wir daher also mal die Aspekte der Osteoporose bei Männern näher beleuchten. Das bin ich, Dr. Christiane Karrenberg, niedergelassene Orthopädin und Unfallchirurgin aus Rösrath bei Köln. Und wie immer ist Professor Uwe Maus, Orthopäde und Unfallchirurg am Universitätsklinikum Düsseldorf an meiner Seite. Hallo Uwe.
Hallo Christiane.
Heute unterstützt uns ein weiteres Reko-Mitglied, Dr. Parviz Faramand, niedergelassener Nephrologe und Osteologe in Marburg. Er hat sich mit dem Thema Osteoporose bei Männern bereits seit 2001 in Leverkusen bei Professor Ringe intensiv beschäftigt. Parviz, vielen Dank, dass du uns heute unterstützt.
Ja, aber sehr gerne. Hallo Christiane, hallo Uwe.
Parviz, ich habe im Intro Zahlen der Häufigkeit von Osteoporose bei Männern genannt. Kannst du diese Zahlen in Deutschland bestätigen und was sagen die neuen Leitlinien dazu?
Ja, die Zahlen sind ungefähr richtig. Grundsätzlich leiden zwar mehr Frauen unter Osteoporose, aber 1 Million Männer ist auch eine hohe Anzahl an Betroffenen, die ebenso unter einer Osteoporose und deren Folgen wie Knochenbrüchen leiden. Nehmen wir also das Beispiel Hüftfrakturen. Etwa 30% der Hüftfrakturen betreffen Männer. In der aktuellen DFAO-Leitlinie gibt es ein eigenes Kapitel zur Prävalenz und Inzidenz der Osteoporose, in dem diese Zahlen auch für Männer genauer dargestellt werden.
Die Daten der Krankenkasse implizieren zunächst, dass bei Männern im Vergleich zu Frauen die Knochen erst später brechen. Grundsätzlich steigen ab einem Alter von ca. 60 Jahren die Raten von Hüft-, Handgelenks- und Wirbelkörperfrakturen deutlich an. Aber Männer sind, wie gesagt, zum Zeitpunkt ihrer osteoporotischen Fraktur statistisch älter als Frauen. Also könnte man sagen, Männerknochen brechen generell später?
Nein. Diese Statistiken sind hier viel zu allgemein. Hier wird ja gar nicht differenziert zwischen sozusagen unkomplizierten Osteoporosen ohne schwerwiegende Risikofaktoren und schweren manifesten Osteoporosen. In meiner Zeit in Leverkusen haben wir die Daten von über 1700 Männern untersucht und die Männer mit Risikofaktoren für eine Osteoporose und Frakturen waren im Mittel gerade mal 58 Jahre alt. Also hängt alles klar von der Intensität der Risikofaktoren und den Begleitumständen ab.
Aber schauen wir uns doch mal einen weiteren Aspekt, die Verteilung von primärer und sekundärer Osteoporose bei Frauen und Männern an. Primär meint, dass keine krankhaften Ursachen für eine Osteoporose auszumachen sind. Hierunter fällt die postmenopausale Osteoporose der Frau und die idiopathische Osteoporose. Sekundär meint, dass eine andere Erkrankung oder ihre Therapie für die Osteoporose ursächlich ist. Bei der Frau handelt es sich in ca. 80-90% der Fälle um eine primäre Osteoporose. Beim Mann ist das Verhältnis anders und beträgt 30-40% primäre und 60-70% sekundäre Osteoporosen, also mit identifizierbaren Risikofaktoren.
Also die Unterscheidung von primär und sekundär vermeide ich, da dies aus meiner Sicht verwirrend und unlogisch ist. Die postmenopausale Osteoporose der Frau ist ja auch ursächlich durch den Östrogenentzug bedingt, den man therapieren kann. Der hormonelle Rückgang beim Mann ist nur gradueller und nicht so ausgeprägt. Ich benutze die Begriffe Osteoporose mit Risikofaktoren und idiopathische Osteoporose.
Ich verstehe deinen Punkt, aber für Hörerinnen und Hörer ist es das eher eine hilfreiche Unterscheidung, um herauszuarbeiten, dass wesentliche Begleiterkrankungen eine Auswirkung auf den Knochen haben können.
Dann lasst uns doch mal diese Begleiterkrankungen, die das Risiko an Osteoporose zu erkranken erhöhen, näher beleuchten. Mögliche Ursachen reichen von endokrinen Erkrankungen über Medikamente bis hin zu Lebensstilfaktoren. Da sollten wir gleich nochmal näher drauf eingehen. Ich habe in der Vorbereitung für diesen Podcast noch etwas zum Schmunzeln gelesen. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2016 ergab, dass neben Alter, vorangegangenen Frakturen und den schon bekannten Risikofaktoren noch weitere Umstände die Gefahr einer Hüftfraktur bei Männern steigern können. Dazu gehörten zum Beispiel eine hohe Statur, kognitive Einschränkungen, ein schlechtes Abschneiden im Aufstehtest und Scheidung. Also, liebe Männer, lasst euch ja nicht scheiden.
Aber das Gleiche gilt im Übrigen auch nach einem Herzinfarkt. Single-Dasein ist hier mit einer deutlich schlechteren Prognose nach einem Infarkt verbunden. Und zwar für Männer wie für Frauen gleichermaßen.
Okay, kommen wir zurück zu den wissenschaftlichen Aspekten, also den Ursachen vor allem der sekundären Osteoporose bei Männern. Ist das Spektrum genauso wie bei Frauen?
Nein, das Spektrum der Risikofaktoren ist bei Männern etwas anders als bei Frauen. Bei Männern sind die drei großen Risikofaktoren Cortison, Nikotin und Alkohol.
Wie sind denn heute eigentlich so die aktuellen Statistiken? Rauchen nicht immer weniger Menschen in Deutschland?
Ja, der Trend ist insgesamt rückläufig, wenn es auch während der Pandemie zu etwas höheren Zahlen kam.
Und was sind außer den drei großen Risikofaktoren wie Cortison, Rauchen und Alkohol weitere wesentliche Risikofaktoren?
Wir erwähnten bereits die endokrinen Erkrankungen. Dazu gehört der Hypogonadismus, eine Hormonstörung der männlichen Geschlechtshormone, insbesondere des Testosterons. Aber auch Erkrankungen der Hypophyse oder Nebenniere mit erhöhtem Cortisolspiegel, Funktionsstörungen der Schilddrüse oder der Nebenschilddrüsen oder ein Diabetes mellitus können ebenfalls eine der Ursachen sein.
Da möchte ich kurz auf eine unserer vorherigen Folgen hinweisen, in der wir uns ausschließlich mit Risikofaktoren beschäftigen. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht mögen Sie da ja mal reinhören.
Ja, das ist ein sehr guter Hinweis. Entzündliche, rheumatische Krankheiten, chronische Leber- und Nierenerkrankungen, Epilepsie oder auch eine COPD, also eine chronische Erkrankung der Atemwege, können auch eine Ursache für eine Osteoporose sein.
Insgesamt sollten wir das Thema Medikamente aber nicht außer Acht lassen. Erkrankungen und Medikamente. Hier besteht ein sehr wichtiger Zusammenhang. Medikamente behandeln ja nicht nur Erkrankungen, sie können auch unerwünschte Begleiterscheinungen haben.
Ja, absolut richtig. Bei Medikamenten möchte ich besonders auf das Cortison hinweisen. Wir kennen Glucocorticoid-Langzeittherapien bei entzündlichen Erkrankungen wie Rheuma, Asthma, Morbus Crohn und Colitis ulcerosa oder auch nach einer Transplantation. Hier sind sowohl die zu behandelnden Erkrankungen ein Risikofaktor wie auch die Cortisontherapie.
Man muss hier aber betonen, dass Cortison ein sehr hilfreiches Medikament ist, was die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten bei bestimmten Erkrankungen deutlich verbessern kann. Aber es kann eben auch an anderen Stellen im Körper, so zum Beispiel an den Knochen oder dem Knochenstoffwechsel, entsprechende Nebenwirkungen haben.
Ja, ein sehr wichtiger Punkt. Und wie schon erwähnt, können aber auch entzündliche Erkrankungen per se ohne Cortison den Knochen angreifen. Die Kontrolle der Erkrankungen steht also ganz klar im Mittelpunkt. Und da kann das Cortison, so verrückt das jetzt auch klingen mag, sogar schützend wirken, wenn die Entzündung dadurch kontrolliert werden kann. Entscheidend ist dann aber baldmöglichst, die niedrigste notwendige Dosis zu ermitteln oder das Cortison durch weniger schädliche Alternativen zu ersetzen.
Eine weitere wichtige Gruppe sind die Männer mit Prostatakrebs, bei denen man künstlich die männlichen Geschlechtshormone blockiert, um das Krebswachstum zu hemmen.
Ja, und das ist natürlich unbehandelt für den Knochen sehr schädlich.
Es gibt aber auch noch weitere Medikamente, die für den Knochen relevant sein können. Antiepileptika, Immunsuppressiva beispielsweise, Chemotherapeutika bei Krebsbehandlung und auch HIV-Medikamente. Wobei, das gilt ja nicht nur für Männer.
Ja, richtig. Ein guter Hinweis. Eigentlich sind ja die meisten Erkrankungen und Risikofaktoren, die eine Osteoporose zur Folge haben können, bis auf wenige geschlechtsspezifische Erkrankungen bei Frauen und Männern gleich. Und das gilt ja auch für den Lebensstil, der eine Osteoporose bedingen kann. Alkoholmissbrauch, Bewegungsmangel, Rauchen, Unterernährung, Proteinmangel, Kalziummangel, Immobilisation.
Wie kommen wir denn einer Osteoporose bei Männern auf die Spur? Gibt es da Unterschiede zu Frauen?
Ja, unbedingt. Das Krankheitsbewusstsein bezüglich Männerosteoporose ist bei Patienten wie bei Ärzten leider viel geringer als bei der Osteoporose der Frau. Und das schlägt sich auch bei der Nachbehandlung von Frakturen sehr ausgeprägt nieder. Hier werden Männer durchweg weniger einer spezifischen Therapie zugeführt. Bei Männern ist zudem die Anamnese umso wichtiger, um die vielen gefährlichen Risikofaktoren zu erfassen. Aber viel wichtiger ist es erst einmal, die Männer mit erhöhtem Osteoporose-Risiko herauszufiltern. Sobald Schlüsselwörter wie Cortison, entzündliche Erkrankung, Prostatakarzinom, Androgenentzug, Gewichtsverlust oder Untergewicht fallen, bitte gleich an Osteoporose denken, und zwar nicht nur beim alten Mann, sondern in wirklich allen Altersgruppen. Ist ein Mann mit erhöhtem Risiko erst einmal identifiziert, läuft es nicht anders ab als bei Frauen. Bei Verdacht auf eine endokrine Stoffwechselstörung wird die Laboruntersuchung lediglich um die Hormondiagnostik erweitert.
Neben der Anamnese ist die Knochendichtemessung auch bei Männern ein wichtiges Instrument. Hören Sie hierzu auch gerne unsere Folge 4 zur Diagnostik der Osteoporose. Empfohlen wird grundsätzlich eine Messung im Rahmen der Basisdiagnostik bei Männern ab dem 70. Lebensjahr, bei bestimmten Risikofaktoren und vor allem auch nach Knochenbrüchen. In diesen Fällen wird auch deutlich früher die Knochendichte gemessen.
Wenn dann aufgrund der Ergebnisse von Anamnese, Knochendichtemessung, Röntgen und Labor eine Osteoporose diagnostiziert wurde, unterscheidet sich, vorneweg gesagt, die Behandlung bei Männern im Wesentlichen nicht von der einer Frau.
Ja, stimmt. Nur stehen etwas weniger Substanzen mit konkreter Zulassung für die Osteoporose des Mannes zur Verfügung, aber inzwischen dennoch so viele, dass man keine Ausrede hat, einen Mann nicht angemessen zu behandeln.
Ausrede ist gut, aber das stimmt. Es ist besser, sich im Nachhinein nicht fragen zu müssen, warum man einen Mann mit Risikofaktoren nicht abgeklärt hat.
Ja, in der Tat. Es gelten ja die gleichen Prinzipien wie bei den Frauen. Zunächst wird bei der Diagnosestellung festgestellt, ob Hinweise auf auslösende Risikofaktoren vorliegen. In diesen Fällen muss man überprüfen, ob diese therapeutisch angegangen werden können, um deren negativen Einfluss auf den Knochenstoffwechsel zu neutralisieren. Parallel dazu kann eine Therapie mit einem osteoporosespezifischen Medikament eingeleitet werden.
Die Zulassungsstudien für die Medikamente zur Behandlung der Osteoporose sind ja überwiegend mit Frauen durchgeführt worden, oder? Warum ist das eigentlich so?
Nun, wie wir schon erwähnt haben, überwiegend sind ja Frauen häufiger betroffen. Und darum richten sich die Firmen bei der Zulassung der Medikamente in erster Linie nach dem größten Markt. Und der ist nun mal bei der Zulassung für Frauen zu finden.
Ja, das stimmt. Aber es gibt ja auch entsprechende Zulassungsstudien zu osteoporose-spezifischen Medikamenten bei Männern. Die Patientenzahlen sind zwar nicht so groß wie bei den Frauen, aber wie gesagt, Ausreden gibt es keine mehr bei Männern mit Osteoporose wie noch vor 20 Jahren etwa.
Ein letztes Wort zur Osteoporoseprävention. Die unterscheidet nicht zwischen Männern und Frauen. Basis sind eine gute Ernährung mit Verzicht auf Alkohol und Rauchen, wie wir schon sagten, viel Bewegung, Balance und Krafttraining sowie, wenn nötig, Calcium- und Vitamin-D-Supplementierung. Hören Sie dazu gerne noch einmal unseren Podcast über Vorbeugen der Osteoporose. Parviz, vielen Dank, dass du mit uns dieses wichtige Thema bearbeitet hast.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank an euch für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht, dabei zu sein.
Auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für die Mühe. Wir freuen uns, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, heute dabei waren. Wenn Sie auch unsere nächsten Folgen nicht verpassen möchten, abonnieren Sie unseren RECO-Podcast gerne. Wir freuen uns auf Sie in unserer nächsten Folge. Bis dahin, achten Sie auf Ihre Knochen.